Guten Morgen miteinander. Ich durfte letztes Wochenende in Deutschland an ein Festival gehen. Und am Samstagmorgen hat es dort auch ein Festival-Gottesdienst gegeben. Und das war für mich ein richtiges Highlight gewesen, weil ich gemerkt habe, wie Gott mir in diesem Gottesdienst begegnet ist, wie er zu mir geredet hat. Und ja, auch die Predigt mich ganz persönlich berührt hat. Und das Predigtthema war, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen. Und während der Predigt habe ich gemerkt, dass ich auch heute ebenfalls soll über das Thema, über diese Frage predigen. Es ist eine enorm wichtige Frage. Was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Wie geht es weiter, wenn das Leben hier auf dieser Welt mal vorbei ist? Und ja, was kann es vielleicht jetzt schon für Auswirkungen haben, wenn ich das wüsste, mal, ich habe das ewige Leben? Das ist eine zentral wichtige Frage. Und vor allem auch, ja, was muss ich denn tun, damit ich es eben bekomme, das ewige Leben, wo doch auch die Bibel so viel davon redet. Und wenn du schon lange Christ bist, dann denkst du dir vielleicht, wenn du die Frage liest, ja, ich kenne die Antwort doch schon lange auf die Frage. Und es ist super, wenn du die Antwort kennst auf die Frage. Aber ich glaube, die Antwort, die Jesus auf die Frage gegeben hat, wird gleich auch der eine oder andere von euch heute Morgen überraschen. Also sind gespannt, was Jesus da auf die Frage geantwortet hat. Wir wollen miteinander lesen, wie ein Gesetzeslehrer vor etwa 2000 Jahren Jesus genau diese Frage gestellt hat. Und das steht im Lukas-Evangelium, Kapitel 10, ab Vers 25. Da stand ein Gesetzeslehrer auf, um Jesus eine Falle zu stellen. Lehrer, fragte er, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Jesus erwiderte, was steht denn im Gesetz Gottes? Was liest du dort? Der Gesetzeslehrer antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit all deiner Kraft und mit deinem ganzen Verstand. Und deinen Nächsten sollst du lieben wie dich selbst. Richtig, erwiderte Jesus, tu das und du wirst leben. Der Gesetzeslehrer hat da eine gute und wichtige Frage gestellt. Aber wir lesen auch gerade, er hat sie mit der falschen Motivation gestellt. Ihm ist es weniger um die Antwort an sich gegangen, als vielmehr darum, Jesus eine Falle zu stellen. Aber Jesus lässt sich nicht darauf ein, sondern stellt ihm eine Gegenfrage. Weil schließlich hat der Gesetzeslehrer ja das Gesetz von Israel und ganz besonders die 5 Bücher Mose, ganz am Anfang der Bibel, sehr gut kennt. Und er hat sicher schon selber eine Antwort gehabt auf die Frage, die er da Jesus stellt. Und ich finde es spannend, der Gesetzeslehrer, er geht wie selbstverständlich davon aus, dass er etwas muss tun, um das ewige Leben zu bekommen. Und auch im weiteren Verlauf dieser Unterhaltung liegt ein starker Fokus auf dem Tun. Was wird von einem Menschen verlangt, damit er sich das ewige Leben verdient? Und die Frage vom Gesetzeslehrer zielt auf eine Antwort, die eben erklärt, welche menschlichen Leistungen sind denn nötig, damit ich es schaffe, damit ich das ewige Leben bekomme. Und auf die Gegenfrage von Jesus zitiert der Gesetzeslehrer 2 Stellen aus den Büchern Mose. Und dass er gerade die beiden Stellen so miteinander verbindet und damit kurz und knapp das höchste Gebot zusammenfasst, das zeigt, dass er sehr wohl die Bibel, trotz mal das Alte Testament, sehr gut kennt hat. Er hat einen tiefen Einblick in die Bibel. Seine Antwort zeigt, der Kern vom Gesetz, den hat er verstanden. Und Jesus lobt ihn sogar für seine richtige Antwort. An einer anderen Stelle hat Jesus selber das höchste Gebot auch so zusammengefasst. Lieb Gott und lieb deinen Mitmensch. Das ist es also, was du tun musst, um das ewige Leben zu bekommen. Ist das auch die Antwort, die du erwartet hast auf die Frage? Jesus sagt, richtig, tu das und du wirst leben. Der Gesetzeslehrer hat also die richtige Antwort gekannt. Aber hat er die Bedingung auch erfüllt? Jesus macht deutlich, das Wissen allein lang nicht, sondern wir müssen auch dementsprechend handeln. Können wir uns also das ewige Leben verdienen? Schaffst du das? Schaffst du es, Gott von ganzem Herzen zu lieben und jeden von deinen Mitmenschen so zu lieben wie dich selber? Oder merkst du, wenn du ganz ehrlich mit dir selber bist, dass du die Bedingung da eigentlich nicht erfüllst? Liebst du Gott wirklich mit ganzer Hingabe, mit all deiner Kraft, jeder von deinen Mitmenschen wie dich selber? Ja, auch der Gesetzeslehrer hat sichtlich irritiert auf die Antwort von Jesus reagiert. Wir lesen nämlich im Vers 29, aber der Mann wollte sich verteidigen und fragte weiter, wer gehört denn eigentlich zu meinen Mitmenschen? Geht es uns nicht manchmal auch so, dass wir uns verteidigen wollen? Wir lesen die Bedingung da, merken, wenn wir mit uns ehrlich sind, ja, zu 100% erfüllen wir die wohl doch nicht und wollen uns verteidigen. Weißt du, vielleicht hast du vorher auch gedacht, ja, klar, ganz immer liebe ich Gott nicht mit voller Hingabe, von ganzem Herz. Und auch meine Mitmenschen, ganz immer liebe ich sie ja doch nicht. Aber im Großen und Ganzen, mal, im Großen und Ganzen liebe ich Gott und liebe ich meine Mitmenschen. Im Großen und Ganzen bin ich doch ganz ein guter Mensch. Ja, so hat auch der Gesetzeslehrer da gedacht. Er hat gemerkt, er wird diesen Anforderungen nicht gerecht. Und genau das hat Jesus auch wollen erreichen, die Einsicht. Aber leider ist der Gesetzeslehrer nicht bereit gewesen, um sein Versagen einzugestehen. Er hat den Weg von der Selbstrechtfertigung gewählt. Er hat sich verteidigen, sich selber rechtfertigen. Er, ein angesehener Mann im Volk Gottes, hat sich doch nicht eingestehen können, dass er das höchste Gebot gar nicht erfüllt. Er weiß aber ganz genau, dass er nicht immer alle seine Mitmenschen liebt. Und darum weicht er mit dieser zweiten Frage aus. Er versteckt sich hinter dem Wort Mitmensch, damit er nicht als Gesetzesübertreter entlarvt wird. Er probiert mit dieser Frage Gottes Maßstab abzusetzen auf ein Level, das er gerade noch so erreichen kann. Und machen wir das nicht manchmal auch? In der Bibel steht zum Beispiel, wir sollen uns an Gesetze von unserer Regierung halten, solange sie nicht unseren Glauben einschränken. Aber auf der Autobahn dehne ich das Gebot manchmal durchaus ein bisschen aus und finde die rote Tafel da mit 120, ja, ob ich jetzt 130 fahre, tut ja niemandem weh. Ich weiss nicht, geht es vielleicht auf der Autobahn so oder in einer anderen Situation? Ja, da setzen wir die Gesetze ein bisschen ab, wenn es gerade niemand sieht oder es gerade gäbiger ist. So. Vor über 2000 Jahren haben die Israeliten Gottes Maßstab da abgesetzt, dass sie das Wort Mitmensch sehr eng definiert haben. Sie haben das Gebot von der Nächstenliebe nämlich nur auf andere Israeliten bezogen oder sogar nur auf ihre engen Freunde. Und dann konnten sie sagen, ja, ich schaff's doch. Also meine engen Freunde, die liebe ich wirklich wie mich selber. Alle Nicht-Juden, für die hat das Gebot scheinbar nicht gegolten. Und sie haben sogar nicht als Nächste bezeichnet werden. Die Israeliten haben das Gebot sehr stark eingeschränkt. Und statt einzusehen, dass der Gesetzeslehrer die Bedingung für das ewige Leben nicht erfüllen kann, lenkt er das Gespräch auf diese Definitionsfrage. Wer gehört denn alles zu meinen Mitmenschen, die ich lieben muss? Er stellt die zweite Frage, weil er sich rechtfertigen will. Und Jesus beantwortet die Frage mit einem Gleichnis. Ein sehr bekanntes Gleichnis. Wir lesen ab Vers 30. Ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho. Unterwegs wurde er von Räubern überfallen. Sie schlugen ihn zusammen, raubten ihn aus und ließen ihn halbtot liegen. Dann machten sie sich davon. Die Situation, die Jesus hier in diesem Gleichnis beschreibt, ist seinen Zuhörern sehr gut bekannt gewesen. Sie haben sich gut können drin hineinversetzen, weil der Weg von Jerusalem nach Jericho, der hat durch wildes, felsiges und karges Gebiet geführt. Und Überreste von dem Weg kann man auch heute noch sehen. Es war eine besondere Herausforderung, dass man auf dem Weg in einer kurzen Strecke sehr viele Höhenmeter hat müssen überwinden. Es war kein einfacher Weg. Es hat auch viele Höhlen gehabt, wo sich eben so skrupellose Leute können drin verstecken und auf ein potenzielles Opfer warten. Es ist immer wieder vorgekommen, dass sich Räuber das schwierige Gelände zu Nutze gemacht haben und besonders Leute, die allein gereist sind, überfallen und ausgeraubt haben. Ja, die Zuhörer haben sich sehr gut können drin versetzen, was Jesus da erzählt und auch in die Situation von dem Mann, wo da einfach halbtot liegen gelassen wird. Wir lesen dann, zufällig kam bald darauf ein Priester vorbei. Ja, mega cool, ein grosser Zufall, Rettung ist in Sicht. Wir lesen weiter. Er sah den Mann liegen und ging schnell auf der anderen Straßenseite weiter. Also, wie bitte? Also, extrem herzlos von dem Priester. Statt dem armen Mann zu helfen, macht er einen grossen Bogen um ihn herum, geht auf der anderen Straßenseite weiter und lässt ihn liegen. Wir lesen Vers 32. Genauso verhielt sich ein Tempeldiener. Er sah zwar den verletzten Mann, aber er blieb nicht stehen, sondern machte einen großen Bogen um ihn. Auch der Nächste, der dem halbtoten Mann vorbeikommt, ist, sieht ihn, aber geht weiter. Er hilft ihm nicht. Und klar, die beiden mögen schon ihre Gründe gehabt haben dafür, dass sie nicht geholfen haben. Aber welcher Grund kann so wichtig sein, dass man einen anderen Mann, der deine Hilfe braucht, halbtot liegen lässt und weitergeht? Sie haben einfach zum Sterben zurückgelassen, sind weitergegangen. Der halbtote Mann, der ist bald ein toter Mann, wenn nicht jemand hilft. Und das haben sie in Kauf genommen. Man müsste eigentlich erwarten, dass der Priester und der Tempeldiener geholfen hätten. Dann kam einer der verachteten Samariter vorbei. Als er den Verletzten sah, hatte er Mitleid mit ihm. Und mit dem Vers nimmt das Gleichnis eine krasse Wendung. Weil dass Jesus jetzt einen Samariter erwähnt, das muss seine Zuhörer schockiert haben, dortmal. Weil die Samariter sind verhasste Feinde von den Juden. Und dort ist es um mehr gegangen, als einfach um eine Feindschaft, wie zum Beispiel zwischen Zürcher und Basler. Also bei ihnen ist es wirklich eine heftige Feindschaft gewesen. Ja, die Juden haben Samariter gehasst und die Samariter die Juden. Und vor dem Hintergrund von dem gegenseitigen Hass und von vielen Vorurteilen wählt Jesus jetzt für den Guten in seinem Gleichnis ausgerechnet einen Samariter. Ein Schock für seine Zuhörer. Im Gegensatz zum Priester und dem Tempeldiener ist ausgerechnet der Samariter der, und einem halbtoten Mann hilft. Wir lesen, was er gemacht hat. Er ging zu ihm hin, behandelte seine Wunden mit Öl und Wein und verband sie. Dann hob er ihn auf sein Reittier und brachte ihn in den nächsten Gasthof, wo er den Kranken besser pflegen konnte. Am folgenden Tag, als er weiterreisen musste, gab er dem Wirt 2 Silberstücke aus seinem Beutel und bat ihn, pflege den Mann gesund. Sollte das Geld nicht reichen, werde ich dir den Rest auf meiner Rückreise bezahlen. Also das, was der Samariter zum Handeln motiviert hat, das war sein Mitgefühl. Und Mitgefühl meint da nicht einfach nur ein Bemitleiden, sondern wirklich echtes Mitgefühl. Er sieht, der Verletzte hat Mitgefühl mit ihm und handelt. Das Mitgefühl lässt ihn nicht vorbeigehen, sondern führt zum Handeln. Er kümmert sich auch nicht einfach nur ein bisschen um den Verletzten, gerade nur das Nötigste. Nein, er kümmert sich sehr gut. Er tut ihn auf sein eigenes Reittier und läuft nebenher. Er bringt ihn in die Herberge und ist sogar bereit, sämtliche weitere Kosten zu übernehmen, die nötig sind, bis der Mann wieder gesund gepflegt ist. Darauf befragt Jesus, was meinst du, fragte Jesus den Gesetzeslehrer. Welcher von den dreien hat an dem Überfallenen als Mitmensch gehandelt? Der Gesetzeslehrer erwiderte, natürlich der Mann, der ihm geholfen hat. Dann geh und folge seinem Beispiel, forderte Jesus ihn auf. Jesus beendet sein Gleichnis und fordert den Gesetzeslehrer auf, darauf zu reagieren. Und der hat das Gleichnis verstanden, er reagiert richtig, antwortet richtig. Und wie schon bei der ersten Frage fordert Jesus ihn jetzt auch da zum Schluss zum konkreten Handeln auf. Es ist super, hat er die richtige Antwort erkannt, aber jetzt sollte er auch selber entsprechend handeln. Bei der Frage von Jesus fällt auf, dass er die Frage vom Gesetzeslehrer verändert. Der hat nämlich gefragt, wer gehört eigentlich zu meinen Mitmenschen? Und Jesus fragt ihn jetzt, welcher von den dreien hat an dem Überfallenen als Mitmensch gehandelt? Jesus verändert Perspektive. Er bringt den Gesetzeslehrer dazu, seine Frage aus der Perspektive vom Überfallenen zu beantworten. Aus der Position von dem, der Hilfe braucht. Also Jesus zeigt, wir sollen nicht fragen, wem muss ich helfen, sondern wer braucht meine Hilfe? Mein Mitmensch oder mein Nächster ist der, der mich braucht. Im Gesetzeslehrer geht es darum, was muss er tun? Es geht um eine Pflichterfüllung. Und darum fragt er auch, wer ist denn überhaupt mein Mitmensch? Aber wenn er seinen Mitmensch wirklich lieben würde, dann würde er fragen, wem kann ich ein Mitmensch? Wem kann ich der Helfende sein? Andere Perspektive. Mit dem Gleichnis und auch mit der umgestellten Frage am Schluss macht Jesus deutlich, der Gesetzeslehrer hat versagt. Er hat in seiner selbstgerechten Art seine Mitmenschen nur als Juden oder nur als enge Freunde bezeichnet. Aber Jesus macht ihm deutlich, dass der sein Mitmensch ist, der seine Hilfe braucht. Und das unabhängig von Religion, Abstammung und Freundschaft. Mein Mitmensch ist der, der mich braucht. Und meine Mitmenschen soll ich gemäss dem höchsten Gebot so lieben wie mich selber. Aber wie soll ich das denn schaffen? Zum Schluss sagt Jesus, dann geh und folge seinem Beispiel. Und das ist die richtige Antwort, die Jesus da gibt. Aber irgendwie ist es auch eine unmögliche Antwort. Er hat gerade vorhin einem Gesetzeslehrer aufgezeigt, dass er Gottes Gebot nicht halten kann. Und doch fordert ihn jetzt schon wieder auf, genau das zu tun. Also ist es irgendwie ein Widerspruch. Eine unmögliche Antwort. Jesus hat ihm klar gemacht, du schaffst es nicht. Und das führt uns zurück zur Frage vom Gesetzeslehrer ganz am Anfang von dieser Unterhaltung. Er hat dort gefragt, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen. Ich habe am Anfang schon darauf hingewiesen, bei dieser Frage liegt ein starker Fokus auf dem Tun. Was wird vom Mensch verlangt, dass er sich das ewige Leben verdient? Was muss er leisten, damit es langt, damit er das ewige Leben bekommt? Und Jesus hat den Gesetzeslehrer dorthin geführt, dass er hat einsehen musste, dass das, was er tun kann, nicht langt. Er hat die Bedingung für das ewige Leben nicht erfüllen. Das Doppelgebot von der Liebe ist unmöglich, vollumfänglich einzuhalten. Und genau wie der Gesetzeslehrer dortmal, sollen auch wir einsehen, dass wir die Bedingung für das ewige Leben nicht erfüllen. Keiner von uns erfüllt das höchste Gebot. Und trotzdem fordert Gott von uns, dass wir es erfüllen. Wir lesen in 3. Mose 18, Vers 4. Handelt nach meinen Weisungen, lebt nach meinen Ordnungen. Ich bin der Herr, euer Gott. Und 3. Mose 19, 2 und auch im Neuen Testament, im 1. Petrus 1, 16, fordert Gott uns sogar dazu auf, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Also spätestens jetzt sollte jedem klar sein, das kann ich nicht erfüllen. heilig sein, so wie Gott heilig ist. Aber dann ist es doch unmöglich, dass ich etwas tun kann, um das ewige Leben zu bekommen. Und so ist es. Ich kann nichts tun, um das ewige Leben zu bekommen. Und genau diese Erkenntnis ist es, wo Jesus hier bewirken will. Wir können uns nicht selber retten. Wir können uns nicht selber rechtfertigen. Das, was wir tun müssten, um das ewige Leben zu bekommen, das schaffen wir nicht. Gott fordert von uns, dass wir ihn und unsere Mitmenschen immer lieben. Gibt es jemanden, der das schafft? Ich schaffe es nicht. Und ich deute an euer Schweigen als Nein. Kein Mensch schafft es, Gottes Gesetz vollkommen zu erfüllen. Und genauso wie der Gesetzeslehrer sollen wir genau zu dieser Erkenntnis kommen. Wir können uns das ewige Leben nicht verdienen. Und das ist so wichtig, dass auch der Paulus das im Römerbrief ganz deutlich und unmissverständlich schreibt. Ich werde auszugsweise vorlesen aus Römer 3. Es gibt keinen, auch nicht einen einzigen, der ohne Sünde ist. Es gibt keinen, der einsichtig ist und nach Gott fragt. Alle Menschen auf der Welt sind vor Gott schuldig, denn kein Mensch wird jemals vor Gott bestehen, indem er die Gebote erfüllt. Das ist echt ein heftiger Text. Der Paulus schreibt über alle Menschen, es gibt keinen, auch nicht einen einzigen, der ohne Sünde ist. Kein Mensch wird jemals vor Gott bestehen, indem er die Gebote erfüllt. Ich bin nicht ohne Sünde. Du bist nicht ohne Sünde. Und wir können niemals vor Gott bestehen, indem wir Gebot erfüllen. Und doch fordert uns Gott dazu auf, unsere Mitmenschen und ihn zu lieben, damit wir das ewige Leben bekommen. Aber es geht ja nicht. Wenn es kein Mensch schafft, wie soll ich es denn schaffen? Und ja, was ist denn der Sinn von dieser Aufforderung, wenn wir es eh nicht können? Wir lesen in Römer 3, Vers 20. Das Gesetz zeigt uns vielmehr unsere Sünde auf. Das ist das Ziel. Das Doppelgebot von der Liebe als Voraussetzung fürs ewige Leben zeigt uns unsere Sünde auf. Unsere Zielverfehlung. Es soll uns zeigen, wir schaffen es nicht. Genau an diesen Punkt soll es uns führen. Wir sollen erkennen, ich schaffe es nicht. Du schaffst es nicht. Kein Mensch schafft es. Und das soll uns zu dieser wichtigen Einsicht bringen, dass wir uns das ewige Leben nicht verdienen können. Wir schaffen es nicht und wir brauchen einen anderen Weg. Damit wir den anderen Weg erkennen können, ist es ganz wichtig, dass wir zuerst einsehen, dass der erste Weg nicht funktioniert. Und dorthin führt Jesus mit dem Gleichnis. Er führt dorthin, dass wir erkennen, wir brauchen einen anderen Weg. Und der andere Weg, der ist Jesus Christus. Er ist der einzige Weg zum ewigen Leben, den ein Mensch wirklich beschreiten kann. Wenn wir das ewige Leben verdienen wollen, werden wir scheitern. Weil den Anspruch Gottes werden wir nicht erreichen. Und der lässt sich auch nicht einfach absetzen durch irgendwelche Definitionsfragen. Der bleibt so hoch, dass wir es nicht schaffen. Wenn wir auf unsere guten Taten schauen, dann scheitern wir. Aber wenn wir auf Jesus schauen und darauf, was er für uns tun hat, dann bekommen wir das ewige Leben. Halleluja! Und so steht es auch in der Bibel. Vorher hat der Kegel schon vorgelesen, Johannes 3, Vers 16. Jeder, der an Jesus glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. Ja, wie ist das möglich? Es ist möglich, weil Jesus an unserer Stelle ein Gesetz vollumfänglich erfüllt hat. Jesus liebt Gott und uns Menschen. Immer. Und Jesus hat nicht einmal gesündigt. Er hat das Ziel nicht einmal verfehlt. Und wo Jesus unschuldig am Kreuz gestorben ist, hat ein wunderbarer Tausch stattgefunden. Jesus hat nämlich unsere Sünden, unsere Schuld auf sich genommen und er gibt uns seine Gerechtigkeit. In Galater 3, Vers 13 steht: Von diesem Fluch des Gesetzes hat uns Christus erlöst. Als er am Kreuz starb, hat er diesen Fluch auf sich genommen. Die Strafe, die wir verdient hätten, hat Jesus getragen und wir kommen im Gegenzug seine Gerechtigkeit angerechnet über. Wenn wir an Jesus glauben, wenn wir ihm unser Leben anvertrauen, dann heiligt er uns. Und das bedeutet, dass er eben uns seine Heiligkeit anrechnet. Und nur durch Jesus können wir Gottes Gebot erfüllen, dass wir heilig sein sollen, wie Gott heilig ist. Nur durch die Gnade Gottes und die Vergebung von Jesus Christus können wir das ewige Leben bekommen. Das ist die frohe Botschaft vom Evangelium. In Johannes 17,3 lesen wir: Und genau darin besteht das ewige Leben, dich, den einen wahren Gott, zu erkennen und Jesus Christus, den du gesandt hast. Wenn du an Jesus glaubst, dann hast du das ewige Leben. Und dann wirst du nach dem Tod genauso zum ewigen Leben auferstehen, wie auch Jesus am dritten Tag nach seiner Kreuzigung von den Toten auferstanden ist. Weil Jesus vor 2000 Jahren auferstanden ist, dürfen wir wissen, wenn wir an ihn glauben, werden auch wir auferstehen. Wir werden ein Leben haben, wo das jetzige Leben überdauert, wo weitergeht als bis zu unserem Tod. Im 1. Korinther 6,14, dort steht: Denn Gott hat uns durch seine Kraft vom Tod, Gott wird uns durch seine Kraft vom Tod zum ewigen Leben auferwecken, so wie er Christus den Herrn auferweckt hat. Wie wunderbar ist die gute Nachricht. Und sie ist insbesondere durch das so wunderbar, wenn wir gesehen haben, dass unsere eigenen Anstrengungen niemals werden lange zum ewigen Leben bekommen. Erst wenn wir merken, dass wir es selber nie schaffen, dann wird das, was Jesus am Kreuz da hat, so richtig gross. Wir brauchen das Erlösungswerk von Jesus. Wir brauchen seine Gnade, seine Vergebung. Und durch den Glauben an Jesus können wir zum ewigen Leben kommen. Nicht durch das, was wir leisten können. Aber wenn wir ehrlich sind, erkennen wir uns nicht manchmal auch so wieder in dem Gesetzeslehrer da. Wenn wir nicht manchmal auch uns selber rechtfertigen, mit so Aussagen wie: Ja, ich versuche ja, ein guter Mensch zu sein. Und vergleichen uns: Ich bin immerhin nicht so schlimm wie der dort. Oder: Ja, mit Liebe deinen Nächsten. Ja, hat jetzt Gott da wirklich an die unausstehliche Nachbarin gemeint? Also wie allen anderen schaffe ich es ja. Ja, wir probieren uns irgendwie rauszureden, uns zu rechtfertigen, aber wir schaffen es nicht. Solange wir auf dieser Welt sind, werden wir weiterhin sündigen. Wir werden das Ziel, das Gott für uns hat, immer wieder mal verfehlen. Wir schaffen es nicht, dem Anspruch gerecht zu werden. Kein Mensch kann sich selber retten. Und darum brauchen wir die Rettung durch Jesus. Wir alle brauchen Jesus. Und er sagt in Lukas 5, 31 bis 32: Die Gesunden brauchen keinen Arzt, sondern die Kranken. Ich bin gekommen, um Sünder zur Umkehr zu Gott zu rufen und nicht solche, die sich sowieso für gut genug halten. Bist du ein Sünder, der sich von Gott zur Umkehr rufen lässt? Auch wir stehen in dieser Gefahr, dass wir uns wie der Gesetzeslehrer selber für gut genug halten. Aber wir sind nicht gut genug. Ich glaube, das ist unterdessen sehr deutlich geworden. Es ist mega wichtig, dass es uns deutlich wird, dass man das immer wieder verinnerlicht. Jesus kommt als Arzt zu den Kranken. Er ist gekommen, um Sünder zur Umkehr zu Gott zu rufen und nicht die, die sich selber für gut genug halten. Darum lade ich von Jesus zur Umkehr rufen. Du kannst dich nicht selber rechtfertigen, aber Jesus, er kann dich rechtfertigen. Wenn du an ihn glaubst, wird dir seine Gerechtigkeit angerechnet. Und du kannst eigentlich vor Gott stehen und Gott wird nicht all deine Versagen sehen, all deine Fehler, sondern er wird sehen, du bist gerecht gesprochen durch Jesus. Jesus hat die Strafe schon getragen für all deine Fehler. Wenn du an ihn glaubst, dann wirst du durch ihn gerechtfertigt. Und du kannst dich auch nicht selber retten, aber Jesus kann dich retten. Und wenn du ihm dein Leben anvertraust, dann bekommst du das ewige Leben. Drum, glaub an Jesus, vertrau ihm dein ganzes Leben an. Vertrau nicht auf deine Leistung, vertrau auf Jesus. Auch wenn du vielleicht schon lange Christ bist, dann gilt die Aufforderung auch für dich. Als Christen kann es uns passieren, dass wir vergessen, warum wir eigentlich Christen sind. Wie dem Gesetzeslehrer kann es uns auch als Christen passieren, dass wir mehr auf unsere guten Taten schauen als auf Jesus. Die Gemeinde ist aber kein Museum für besonders tolle Menschen. Es ist ein Krankenhaus für Sünder. Das ist ganz wichtig. Und bist du bereit, dir einzugestehen, dass du auch als Christ weiterhin sündigst? Ist dir bewusst, dass du Jesus, den Arzt, nicht nur brauchst, zum Christ werden, sondern auch zum Christ bleiben, zum als Christ leben? Wir sind Christen wegen Jesus Christus und nicht wegen uns. Und wir bleiben auch nicht Christen, weil wir so toll sind oder weil wir jetzt als Christen alles perfekt machen. Nein, wir bleiben Christen, weil Jesus uns unsere Sünden vergibt. Weil er uns ein für alle Mal gerettet und gerecht gesprochen hat. Lass uns das nicht vergessen. Es geht nicht darum, dass ich in den Augen der anderen oder meinen eigenen Augen ein möglichst guter Christ bin. Sondern es geht in erster Linie darum, dass ich im Glauben an Jesus lebe. Dass ich auf ihn vertraue, das, was er am Kreuz zu tun hat. Und nicht auf meine tolle Leistung. Es geht darum, im Glauben an Jesus zu leben. Und dass der Glaube Frucht bringt in unserem Leben. Das ist eine ganz natürliche Folge. Wenn wir unser Leben Jesus anvertrauen, uns auf ihn ausrichten, dann wird er auch Frucht bringen in unserem Leben. Ja, unser Handeln wird sich verändern. Wir wollen Gottes Gebot halten. Aber nicht, damit wir noch sagen können, hey Gott, ich habe es im Fall geschafft. Sondern aus Dankbarkeit, weil wir wissen, Jesus hat es geschafft. Das wird Frucht bringen in unserem Leben. Ich möchte zum Schluss kommen. Ganz kurz und knapp zusammengefasst gibt es zwei zentrale Erkenntnisse, die wir aus diesem Bibeltext mitnehmen sollen. Das erste ist, dass wir für unsere Errettung, fürs Leben mit Gott, fürs ewige Leben, nicht auf uns selber vertrauen, nicht auf das, was wir tun können, sondern dass wir erkennen, dass wir es selber nicht schaffen und dass wir einen anderen Weg brauchen. Wir brauchen Jesus. Er ist der Weg, der zum ewigen Leben führt. Lasst uns das nicht aus den Augen verlieren. Jesus ist für die Sünder gekommen und nicht für die, die sich selber für gut genug halten. Vertrau für deine Errettung auf Jesus, wenn wir das ewige Leben bekommen durch den Glauben an ihn. Und das Zweite, das ist der Perspektivenwechsel, wo Jesus in dem Gleichnis aufzeigt. Es ist wichtig, dass wir uns nicht fragen, wer gehört alles zu meinen Mitmenschen, sondern dass wir uns fragen, wem kann ich der Nächste sein? Wer braucht meine Hilfe? Ganz praktisch kann das zum Beispiel so aussehen, dass ich Gott am Morgen im Gebet bitte, dass er mir heute zeigt, wem kann ich der Nächste sein. Und so kann ich den Perspektivenwechsel vollziehen. Weg von, ich muss meinen Nächsten lieben, damit ich ein guter Christ bin. Und hinzu, wem darf ich heute die Liebe Gottes weitergeben, die ich schon habe erfahren durfte. Wem kann ich heute der Nächste sein? Lasst uns die Punkte mitnehmen aus dieser Predigt. Amen.